Radio 1. Hörbar Rust. Die Wiederholung.
Herzlich willkommen nochmal zur Hörbar Rust, immer sonntags zwischen 14 und 16 Uhr. Und wir haben hier immer tolle Gäste, das wissen Sie. Aber heute ist wirklich jemand da, den wir schon seit vielen, vielen Jahren einladen wollten und wollen. Und jetzt haben wir es endlich geschafft. Wer kann das sein?
Hörbar Rust. Heute mit
Adele Neuhauser. Volksschauspielerin sei ein Begriff, der auf sie zutreffe, findet Adele Neuhauser. Spätestens seit sie an der Seite von Harald Krasnitzer die Bibi Fellner im Wiener Tatort spielt, gilt Neuhauser als eine der interessantesten Schauspielerinnen im deutschsprachigen Raum. Adele, Tochter einer österreichischen Mutter und eines griechischen Vaters, kommt in Athen zur Welt. Die Eltern ziehen mit den Kindern nach Wien und trennen sich schließlich. Das Mädchen hadert mit dem Leben, unternimmt zahlreiche Selbstmordversuche und weiß im Nachhinein selbst nicht, ob es wirklich sterben wollte. Eher nicht. Aber die große Schwere löst sich erst auf, als sie selbst Mutter wird. Adele Neuhauser reüssiert auf zahlreichen Theaterbühnen, bekommt erste Rollen fürs Kino und Fernsehen und darf spät, aber dafür umso überzeugender 2005 ihren Durchbruch in der höchst erfolgreichen österreichischen Serie Vier Frauen und ein Todesfall feiern. Inzwischen hat sie sich längst etabliert. Ein komisches Wort für jemanden, der sich immer neu ausprobieren will. Dann anders. Inzwischen wird sie regelmäßig zur beliebtesten Schauspielerin Österreichs gewählt. In diesem Jahr geht Adele Neuhauser in eine besondere Offensive mit ihrer Autobiografie, in der all das Leiden, Scheitern, aber auch die Freuden und der Humor dieser Frau zum Ausdruck kommen. Wir freuen uns jedenfalls ein Loch in den Bauch, dass sie heute hier zu Gast in der Hörbar Rust ist.
Und ich kann nur sagen, freuen Sie sich jetzt auf diese Stimme? Sagen Sie mal was.
Oh mein Gott, war das ein schönes Intro. Das kann.
Aber es ist gar nicht so leicht, Ihr Leben zusammenzuschnüren wie so eine Chorroulade, weil da rechts und links immer noch irgendetwas fehlt. Und ich habe schon gemerkt bei den Worten, dass ich so dachte, na, ist das das Richtige? Darf ich Schwere sagen? Ist Schwere zu viel oder ist Schwere zu wenig?
Ist das ist nie zu viel.
Schmerz ist ein Begleiter eines jeden Menschen wahrscheinlich, aber auch ein guter Bekannter. Bekannter Ihres Lebens, jedenfalls in der Vergangenheit. Ne?
Aber wie Sie auch richtig sagen, aus all diesen negativen, sagen wir mal negativen oder schwierigen Aspekten, Schwere, Trauer, kommt so viel Schönes dabei raus. Also das ist etwas, was ich so heilsam mit diesem Buch erlebt habe.
Vorher doch bestimmt auch schon?
Ja, sicher, aber man geht nicht immer so mit sich genau ins Gericht oder schaut genau noch einmal zurück.
Das machen Sie nicht? Haben Sie das nicht gemacht?
Naja, doch schon so immer wieder so resümiert. Wo stehe ich? Ist das, was ich mir vorgenommen habe in meinen jungen Jahren? So, das musst du werden und das, so stelle ich mir dich vor, Adele. So musst du sein als Mensch. Offen und herzlich und beruflich auch aufrichtig und wahrhaftig sein und so, ob ich das alles so auch lebe. Und war immer wieder so meine Angst, dieser Wiederholungszwang, den meine Eltern mir so vorgelebt haben, zweimal zu trennen, Kinder zu verlassen und so weiter. Da hatte ich ja mit mir gehadert, ob ich überhaupt heiraten will, ob ich überhaupt Kinder haben will und so. Aber all diese Dinge, ja, ich musste sie offensichtlich so durchlaufen und durchgehen. Und es hat sich zum Guten gewendet, alles Gott sei Dank.
Hat es wirklich. Ich musste an Helen Mirren denken, die einige Jahre älter ist als Sie, die aber auch tatsächlich so, es gibt so 80er-Jahre-Formulierungen, in der Blüte ihres Lebens, wobei es gibt ja mehr, wie heißen denn die Vielblüher? Genau, Vielblüher heißen die, ne? Ich fange gerade erst an mit Gartensachen so. Tatsächlich, die hat ja auch eine Sexiness und eine Reife und eine Aura, die... Ja, weiß ich nicht, die so magnetisch wirkt, die so schön ist und wo man so das Gefühl hat, dass sie so in sich ruht und wahrscheinlich auch erst ab ihrer zweiten Lebenshälfte, wo auch immer sowas beginnen mag bei Menschen, da bestimmte Dinge entdeckt hat, aber auch losgelassen hat. Wahrscheinlich ist das Loslassen noch wichtiger. Es ist so ein Modewort, ne, so Loslassen. Aber tatsächlich, ich glaube, wir hadern viel zu viel mit uns.
Ja, aber ich glaube, das ist auch ein weibliches Phänomen. Also ich glaube, ich gehe jetzt einmal von mir aus, ich möchte es jetzt gar nicht verallgemeinern, aber ich habe mich gerne untergeordnet, ich habe gerne mich zurückgenommen und habe sozusagen der Liebe gefolgt, ja.
Aber würde, manchmal, darf ich Sie was, würde, sollte ja. das auch so sehen, Ihr Ex-Mann? Würde der das bestätigen? Ich weiß nicht.
Bin ich mir jetzt auch nicht ganz sicher. Wobei er gesagt hat, nachdem er die Biografie gelesen hat, ich, du hast es wunderbar gemacht, aber so schlimm war es jetzt auch wieder nicht. Stimmt, es war ja auch gar nicht so schlimm. Nee, es war ja großartig. Wir haben ja.
Ich habe Sie unterbrochen, das wollte ich nicht. Nur dieses Unterordnen, das konnte ich nicht einfach so im Raum stehen lassen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass sie zurückgetreten sind in vielen Situationen. Wie anmaßend überhaupt, ich kenne sie ja gar nicht, ja. Wobei es schon ein gewisses Vertrauensverhältnis herstellt, wenn jemand eine Autobiografie schreibt. Ich habe auch viele Interviews gelesen. Sie sind sehr, sehr offen. Ich habe eben gesagt, bevor das Mikro auf war, sie haben den Mantel schon sehr weit geöffnet. Mit ausgebreiteten Armen stehen sie da. Aber jetzt gucken sie gerade so, als würden sie da etwas einwenden wollen.
Nein, das ist mein Lebensprinzip. Und ich hab irgendwie das Gefühl, dass wir uns zu sehr verbergen aus Angst davor, dass man uns daraus einen Strick drehen könnte oder dass man nicht so gut dasteht oder wir uns eine Maske zulegen, die uns schützen soll, aber sie engt uns ein und sie macht uns ängstlich.
Sind das nicht auch die eigenen Projektionen, weil Sie ja eben gerade ein paar Minuten, das ist erst her, von der Adele gesprochen haben und dem Zwiegespräch, das Sie hatten mit Adele, wie sie werden sollte, wie sie sich vorstellen zu sein. Natürlich hat es was mit den gesellschaftlichen Ansprüchen zu tun und so weiter. Aber sind unsere größten Feinde nicht unsere eigenen Projektionen?
Na sicher.
Also deswegen ist es so, glaube ich, so dieses Maske für andere zulegen ist so die eine Sache. Aber was wir uns selbst für einen Mindfuck machen, ist ja, das ist ja der Riesenberg.
Ne? Deswegen habe ich auch meine Biografie, ich war mein größter Feind genannt. Ja. Weil all diese Dinge, nicht nur die Schicksalsschläge und alles, was da so ich erzähle aus meinem Leben, dazu beigetragen habt, dass ich diesen Titel gewählt habe, sondern weil dieses wie viel von der Projektion, die oder dem Bild, das man von sich gebaut hat in jungen Jahren, da fängt's ja an, sind dann wirklich ein guter Motor für dich, für dein Leben, oder ist es eine Handbremse, eine permanente?
Absolut.
Ja? Also das ist aber ich habe gemerkt, dass ich schon sehr früh wusste, also so eine komische Weisheit hatte für mich, auch wenn ich so viele Umwege gegangen bin, dass das, was ich jetzt tue, also spielen und offen sein, dass das der richtige Weg für mich war.
Gut, dass Sie den nicht verlassen haben, weil Sie haben es ein paar Mal probiert.
Ja.
The Happy Bird ist das erste Lied, das wir von Ihrer Liste spielen. Was hat es damit auf sich?
Ach, Happy Bird. Das ist so ein Edmundo Ross Big Band. Das war so eine Lieblingsplatte meines Vaters. Und so bin ich auch irgendwie mit dieser Musik auch so groß geworden. Und ich habe immer gerne getanzt. Und ich habe da ein Cocktailkleid meiner Mutter angezogen als kleines Mädchen und ich bin fast gestürzt, weil das Bodenlanke auf den Boden fiel und ich habe dazu getanzt im Wohnzimmer und die Balkontüre war geöffnet und gegenüber auf dem Flachdach saßen so Arbeiter, die haben gerade Pause gemacht und mit baumelnden Füßen und
das ist dieses Foto, das es als Poster gibt in Schwarz-Weiß bei auf dem Wolkenkratzer, ne?
Sehen Sie, ich hätte es in ein Buch unterbringen sollen. Ja, und ich habe getanzt und da war ich am Ende meines Stückes und plötzlich applaudierten diese Männer da drüben. Das war mein erster Schön. Applaus.
Die Schauspielerin Adele Neuhauser ist heute hier zu Gast und Sie haben eine Autobiografie herausgebracht, ich fange nochmal anders an. Sie müssen eigentlich wissen, wie sich die Spitzenpolitiker fühlen, denn was Sie gerade machen, ist sowas wie Wahlkampf. Ja. Das ist wirklich so.
Das ist lustig, dass Sie das sagen. Ich habe mir gestern, ich konnte nicht einschlafen, ich weiß auch nicht wieso, ist ja egal, wurscht, uninteressant.
Weil Ihnen zu viel durch den Kopf fliegt, Frau Neuhauser.
Ja, mir fliegt viel durch den Kopf. Ich habe mir gedacht, weil ich war bei einer Talkshow und da hat jemand gesagt, Sie müssten eigentlich Politikerin werden. Und dann habe ich mir gedacht, in der Schlaflosigkeit, Ja, jetzt habe ich alles schon erzählt. Also ich könnte jetzt wirklich in den Wahlkampf gehen, man würde keine schmutzige Wäsche mehr waschen.
Nee, das sowieso. Aber auch das Pensum, ne? Dass Sie, ich hoffe, dass Sie das nicht eine Sekunde in den falschen Hals bekommen. Aber tatsächlich ist es so, dass man, wenn man sich erstmal auf Sie konzentriert und die Archive abruft und jetzt guckt, was auch in den Medien los ist, das ist der natürliche Prozess. Wenn man so ein Buch rausbringt, dann wird das promoted, sondern es wird man eingeladen. Nicht umsonst haben wir Sie ja jetzt auch gekriegt. Ja, das ist ja der Anlass. Na klar. Aber da gehört, glaube ich, schon eine ganze Menge Kondition zu. Und es gibt kein einziges Interview, in dem zum Beispiel diese Selbstmordversuche nicht auch thematisiert werden immer wieder. Und ich habe fast gestern gedacht, am liebsten wäre es mir, sie da gar nicht drauf anzusprechen, weil dann irgendwann kippt das auch so. Ich möchte, dass das ernst, richtig. Das soll ja ernst genommen werden. Wie ist das für Sie, dass jedes Mal aufs Neue, Sie sind Profi, aber immer wieder aufs Neue so das Innerste nach außen zu kennen und immer wieder auf diese Geschichten anzusprechen, weil jeder Moderator natürlich danach fragt.
Naja, natürlich, weil es so außergewöhnlich ist und weil man das irgendwie auch gar nicht verstehen kann, wie ein kleines Kind mit 10 Jahren versucht, sich das Leben zu nehmen. Das kann man, ich kann es fast auch nicht verstehen. Es geht um mich, es ist ganz eigenartig, aber ich habe da so ein, ich schaue so, das wusste ich nicht, dass das so passieren wird. Ich habe da so hingeschaut, so auf eine kleine Adele, so auf ein kleines Wesen und sehr liebevoll hingeschaut und es hat mir so leid getan, dass ich in so einer Situation war. Und da denke ich dann immer gleich auch an viele andere. Da denke ich mir, es sind so viele Menschen in so einer Enge, in so einem Ding. Und ich denke, dadurch, dass ich so sichtbar bin, habe ich fast ein bisschen den Auftrag auch zu zeigen, hey, Freunde, man kann da rauskommen. Ja, das geht sich aus. Es ist möglich. Ich muss jetzt auch nicht bei jedem Gespräch auf diese Selbstmordversuche eingehen. Steht ja alles auch in meinem Buch drinnen. Was das Wichtigste ist, ist eigentlich aufgrund dieser tragischen Ereignisse bleibt dann trotzdem immer noch die Sonne, das Helle, das Lachen und die Lebensfreude. Und das ist das Wichtige. Mhm. Und das möchte ich transportieren. Ich habe auch gestern, so diese schlaflose Nacht, habe ich mir auch gedacht, mein Gott, eigentlich müssten das auch viele junge Leute lesen. Es ist so beruhigend, dass man so viele Umwege gehen darf auch. Und dass es wichtig ist, Umwege zu gehen. Und dass man auch diese Hürden, die man sich selber baut, gut sind, wenn man sie überwunden hat, kommt man doppelt und dreifach gestärkt wieder heraus.
Also das Scheitern bekommt ja eine neue Lobby. So seit so 1, 2, 3 Jahren ist es so Common Sense, dass man sagt, okay, Scheitern ist auch gesund. Ja, tatsächlich ist es vielleicht, Sie atmen schon, Sie wollen was erwidern, aber Sie wollen mich höflicherweise ausreden lassen. Geben Sie mir mal Ihre Gedanken.
Naja, ich habe immer ein Problem damit, wenn man es zu einem Schlagwort macht, wenn man es so wie früher in der Werbung immer die Trends aufgegriffen wurden und dann waren sie eigentlich kaputt. Ja, also dann war so dieser erste Impuls, dieser erste Kontakt, den man auch, wenn man ein Musikstück hört, wie wir gerade gesprochen haben, dann ist man sofort in der Stimmung, sofort in diesem guten Gefühl oder in diesem negativen Gefühl oder ein begleitendes Gefühl. Aber ich habe immer dieses Verallgemeinern, mit dem habe ich ein bisschen ein Problem. Aber egal.
Gut, nennen wir es anders. Nennen wir es, ich habe im Übrigen gestern gerade auch lustig, in der Zeit, in der Sie nicht schlafen konnten, habe ich ein Gespräch über genau dieses Thema geführt, wo ich noch sagte, das Wort Scheitern kommt auch mit so einer Wucht daher. Das Wort Fehlerkultur ist mir ein bisschen zu intellektuell oder zu hölzern.
Ja.
Fakt ist vielleicht einfach, dass wir zusehen sollten, so früh wie möglich zu stolpern, hinzuknallen. Das ist es, glaube ich. Und uns selbst aufzuhelfen.
Ja, nur weiß man das meistens in diesem Moment nicht.
Nee, das ist ja nicht wichtig. Nur, dass man vielleicht die Angst davor verliert, dass man nicht hochkommt oder dass es zu sehr wehtut, dass man verblutet da unten. Das ist es ja meistens nicht. Und ich denke manchmal so, ich habe unglaublich viel Glück im Leben gehabt. Ich habe auch ein paar Kinnhaken gekriegt, aber ich bin sehr, sehr dankbar. Und ich habe so ein bisschen Schiss, dass die große Lektion dann kommt, wenn ich nicht mehr stark genug bin.
Ach, Quatsch.
Weiß ich nicht, habe ich gestern auch so gedacht. Nein. Hoffentlich kommt das nicht so.
Sehen Sie, wir bestrafen uns dann gleich sofort. Also wir haben dann gleich immer so diese diese Aussichten, das ist so dieser katholische Gedanke, irgendwann wirst du büßen für deine,
so, nein, ich denke nur einfach, es ist ein Naturgesetz. Ich bin eher, es kommt eher aus einer Demut, dass ich denke, danke, dass es bis jetzt so schön gelaufen ist. Kann das denn so sein? Und dann sagte mein Gesprächspartner gestern, vielleicht ist das dein Scheitern, dass du es nicht geschafft haben wirst, zu scheitern und dir zu beweisen, dass du dich da rausholst.
Oh, was für ein
kluger Mensch. Was für ein guter Gedanke, oder?
Ja.
So, die erste halbe Stunde ist schon rum.
Wow.
Wir spielen noch einen Song von Fred Astaire, schöne Geschichte, Cheek to Cheek. Möchten Sie noch kurz ein Stichwort dazu geben?
Ja, vielleicht wäre es mir fast gelungen, mit ihm zu tanzen.
Naja, ich weiß, vielleicht fast trifft es schon ziemlich gut. Sie haben, als kleines Mädchen haben Sie ihm einen Brief geschrieben.
Ne? Ja, ich habe ihm geschrieben, dass es vielleicht, ob es vielleicht möglich wäre, dass wir mal miteinander tanzen.
Er hat nicht geantwortet.
Er hat nicht geantwortet.
So, Frau Neuhauser.
Ja, da wird man gleich ganz ernst, wenn man über Wahlen spricht. Gell? Wir schauen jetzt erstmal zu, wie ihr gewählt habt und dann entscheiden wir noch.
Ich bin auch wirklich sehr gespannt. Und vor allen Dingen auch Tegel, ne? Das ist ja auch so eine interessante Sache. Wie sind Sie hier eigentlich, wie fliegen Sie? Sie fliegen...
Tegel.
Ja, natürlich, man möchte doch da... Also ich bitte Sie.
Entschuldigung.
Wie würden Sie abstimmen?
Naja, ich meine, ich bin eine eingefleischte Sozialdemokratin immer schon gewesen, schon geprägt von meinen Großeltern. Und das war in Wien in den 60er, 70er Jahren ja auch nicht schwer.
Ich meine jetzt Tegel pro oder contra. Ach so, okay. Ich entlasse Sie, aus allem anderen entlasse ich Sie. Ja? Das ist schwierig, das zu beantworten, finde ich. Ja.
Naja. Ja, es stimmt, es ist schwierig, aber trotzdem muss man sich da in der Beziehung dann schon treu bleiben, sonst verändern wir ja nichts.
Moment, heißt denn treu bleiben, sich eben nicht verändern?
Nee.
Doch.
Nee. Treu bleiben heißt nicht unbedingt nicht verändern, nein, sondern auch wenn man sieht, dass manche Dinge nicht mehr so sind wie früher, also so Sozialdemokratie eben nicht mehr die sozialdemokratischen Parteien so sind wie früher, ist die Idee der Sozialdemokratie doch immer noch eine gute. Ne?
Ja, aber wenn sie sich nicht mehr in den Programmen der Partei niederschlägt, was hat das denn damit dann zu tun? Dann kann man Rahmen um die ursprüngliche Idee der Sozialdemokratie machen. Wichtig ist doch, wie wirkt es sich auf unser heutiges Leben aus?
Ja, das ist richtig. Ja, aber wir haben ja noch keine großen Auswahl, also große Auswahl haben wir wirklich nicht, oder? Haben wir die? Also bin mir jetzt nicht ganz sicher.
Also es kommt auch da wieder auf den Standpunkt an. Ne? Ja. Also vielleicht ist es falsch, sich immer dann mit anderen ins Verhältnis zu setzen. Nur wenn ich überlege, also wenn ich mir andere Länder angucke, den Kontinent will ich gar nicht erst verlassen. Nee, wenn ich den verlasse, dann
da geht's
so.
Gar nicht.
Also wenn Sie sagen, wir haben keine große Auswahl, würde ich sagen, oh wow, wir haben ganz schön viel Auswahl. Wir sind nur, das Problem der Politik ist, dass es zu wenige Charismatiker auch gibt, die was auf der Pfanne haben, die eben auch inhaltlich gut arbeiten. Ne? Also absolut, ich meine, wer geht denn freiwillig in die Politik?
Ja, das wollte ich gerade sagen.
Eigentlich also, auch in der Wirtschaft oder woanders, im Showbusiness im Zweifel reüssieren würde, oder?
Es wird ja auch immer mehr wie Showbiz gemacht. Ne?
Ja. Es wird inszeniert,
Es wird inszeniert.
Ja.
Also das.
Ich finde, es dürfte keine Redenschreiber geben. Das sage ich alle 3 Jahre einmal. Lacht Miriam wahrscheinlich, weil es ist kein neuer Gedanke. Aber ich frage mich, was soll denn das? Ja. Redenschreiber?
Ja, ist egal. Ja, bitte, Freunde, habt ihr nicht selber was im Kopf? Sagt das doch so.
Das wäre ja schön. Ja. Das wäre wirklich gut. Aber Tegel, ja oder nein, Frau Neuhauser? Ja. Würden Sie sich zutrauen, vom beschaulichen Wien, vom pittoresken, charismatischen Wien im RTL 2 Schönefeld zu landen?
Nein, ich möchte in Tegel.
Sehen Sie, wie kann der Kompromiss? Ich weiß, dass jetzt alle Tegel-Anwohner und alle, die sich jetzt Häuser gekauft haben in den letzten 8 Jahren, darauf gehofft haben, dass es da endlich Ruhe gibt und dass sie es teuer weiterverkaufen können oder wie auch immer.
Ja, aber
ich verstehe es schon.
Ich verstehe es auch, aber es ist so ein intelligenter Flughafen. Also der ist so einfach so praktisch.
Und er ist so putzig.
Ja.
Ich finde ihn schön, er ist putzig. Ja. Er hat sowas wie Bahnhof Zoo, wenn man sich überlegt, dass bis vor wenigen Jahren der Bahnhof Zoo der Hauptbahnhof dieser Stadt war, das hat sowas Rührendes, total provinziell natürlich, muckelig, würde man sagen. Und vielleicht könnte man so einen Kompromiss finden, dass man sagt, okay, Tegel für Inlandsflüge von 8 Uhr morgens bis 20 Uhr abends und danach und davor ist Ruhe. Das wäre doch ein schöner Kompromiss.
Das ist doch eine gute Idee.
Soll ich in die Politik gehen?
Ja, ich wollte gerade sagen, gehen Sie doch in die Politik. Sie würde ich wählen.
Das würden Sie sich aber noch überlegen.
Nee.
Ich glaube tatsächlich, also, was denken Sie, wird es noch lange Parteien geben? Ich habe das Gefühl, dass dass sich das auflöst.
Genau, das ist das Problem. Was heißt Problem? Ich glaube, das muss sich auflösen. Aber wir haben, wie für viele andere Dinge, noch keinen anderen Plan B. Also wir haben es noch nicht ausgereift.
Wäre es nicht schön? Also ich freue mich immer, wenn ich sehe, dass irgendjemand, der parteilos ist, Finanzsenator, wir hatten den Nussbaum, oder wenn jemand Bürgermeister ist, der parteilos ist. Mir ist das, diese Menschen erscheinen mir tatsächlich glaubwürdiger. Ja. Denen vertraue ich mehr. Und ich habe das Gefühl, dass wenn die Parteien erstmal fallen, es ist im Grunde auch da wieder völlig vermessen, dass ich mir sowas rausnehme, vielleicht habe ich gar nicht einen richtigen Überblick, aber wenn dann tatsächlich nach Inhalten abgestimmt wird und nicht mehr nach Parteien oder Personen, könnte das ganz gut sein.
Ja, das glaube ich auch. Es ist nur so, das ist noch ein langer Prozess, glaube ich, den wir noch zu durchgehen haben. Aber man weiß eben nicht, wer von wem gestützt wird, welche Hintergründe da sind. Es ist alles so undurchsichtig. Wir sind überinformiert oder wir haben kein Vertrauen mehr zu Nachrichten. Wir glauben, es ist alles gesteuert. Es ist alles deswegen jemand, der nur für eine Sache da ist. So habe ich das auch damals im Theater. Habe ich das eigentlich? Das ist jetzt ein seltsamer Sprung, den ich mache. Aber ich muss es immer auf mich zurückholen, weil ich verstehe von Politik ja auch nichts. Ne? Also ich meine, ich habe eine Vorstellung davon, wie wir miteinander leben sollten. Ja. Und insofern verstehe ich mich als politischer Mensch, weil jede Aktion, jeder Gedanke, jede Äußerung ist eine politische Handlung. Und ich habe am Theater das auch immer so empfunden, eigentlich wäre es am gescheitesten, wir würden alle uns nur projektbezogen treffen, dann sind wir inspiriert, wir sind nicht müde von diesem Repertoire-Theater, diesen seltsamen wie sagt man, wenn man Neidgeschichten, warum spielt der das, da. Und wir sind von unterschiedlichen Richtungen, kommen wir und machen dieses eine Projekt und ziehen das durch. Mhm. Und so, das waren auch immer die schönsten Projekte. Es war auch immer da, war die schönste Botschaft, klingt immer deppert, aber Botschaft ist auch schon wichtig. Was will ich damit sagen? Warum erzähle ich dieses Stück? Und so, glaube ich, müsste das generell auch so sein, dass jeder hat eine Fähigkeit, jeder weiß über ein bestimmtes Gebiet gut Bescheid. Die sollten dann auch ran, die sollten auch uns leiten und das übernehmen. Ich meine, wenn ich daran denke, wie mein Bruder mir damals, er konnte sich mit Mathematik wahnsinnig gut.
Welcher Bruder?
Der Alexander. Der Ältere. Und ich war mit Mathematik immer, mein Gott, wie geht denn das jetzt noch einmal? Und ihn gefragt habe, kannst du mir da helfen? Na, logisch, was ist da für ein Problem? Das rechnest du so und so und so. Aber du kannst es auch so und so. So habe ich gesagt, na bitte, sag mir nur eine Lösung. Sag mir nur eine Lösung. Sonst komme ich total durcheinander. Und so geht's mir mit der Welt. Sag's mir eine Lösung.
Das wäre schön, oder? Das wäre schön. Also früher, das war früher so. Und ich habe das Gefühl, dass man zum Alter hin wieder, es ist ja oft so, diese zänkischen älteren Herrschaften, die nicht offener werden und altersmilde, sondern die in diese andere Richtung gehen, ne? Wo es dann wieder zu diesem Schwarz-Weiß-Denken kommt, was natürlich einfacher ist. Und ich muss auch zugeben, dass dieses Getüdel und Gestrubbel mir manchmal selbst, also das ist komplizierter, wenn man zu jedem Gedanken noch den zweiten und dritten und vierten hat. Und zwar nicht, weil man so wahnsinnig intelligent ist, sondern einfach, weil man sensibilisiert wurde, dass man die Dinge nicht nur von einer oder zwei Seiten sehen kann im Zweifel. Und es ist dann schon schwierig. Und ich glaube auch, dass man den Aktionismus oder die Bereitschaft, sich einzubringen, der Gesellschaft nicht überschätzen darf. Also man in solchen Momenten, ich sehe das, ne, diese Politikverdrossenheit und die Leute wollen die Politiker abstrafen und der Mob, der grölt und wirft und oh, so hässlich, hässliche Gesichter, die dann so meinen, dass sie die Daumen senken oder heben können. Das ist kein Unterschied zu den Arenen damals, absolut. Genau. Ja. Was glaubt ihr denn, ihr Bewerter? Und dann im Zweifel nicht mal zur Wahl gehen oder sowas, oder sich gesellschaftlich überhaupt nicht engagieren. Also insofern, mal sehen. Oh, jetzt habe ich aber ganz schön.
Ja.
Jetzt erstmal einen Schnaps, oder? Jetzt erstmal einen schönen Chantre oder sowas.
Sehr gute Idee.
So, Billie Holiday. Ja. Haben sie mitgebracht. Mhm. Loverman, ich habe neulich gerade erst in so einer Doku gehört, dass sie als Prostituierte gearbeitet hat, mit ihrer Mutter sehr früh.
Ja, ja, ja. Und auch schwerst drogensüchtig war. Und ja. Sehr tragische Figur, eine unglaubliche Stimme. Diese Biografie hat mich, diese Frau, die hat mich fasziniert. Und es gab einen Film, Lady Sings the Blues. Mhm. Diana Ross hat Billie Holiday gespielt. Hätte ich nie gedacht, dass diese Frau das so hinkriegt.
Mir fällt gerade was ein. Haben Sie nicht auch, war es nicht auch Billie Holiday, die Sie begleitet hat? Beim ersten Mal, bei der ersten, soll ich es Mutprobe nennen?
Nennen wir es mal Mutprobe, ja.
Sie haben versucht, sich das Leben zu nehmen mit 10. Sie haben die, so steht es im Buch, deswegen fällt mir gerade ein, Sie haben, hier ist eine Wimper, wollen Sie sich was wünschen? Ich weiß nicht, ob
aber das geht bei anderen Wimpern leider nicht.
Vielleicht ist das ja Ihre, die ist so lang.
So weit rüber?
Die ist so lang, die reicht von Ihnen zu mir. Dann wünsche ich, habe jetzt vergessen, ich habe es einfach nur gepustet, irgendwas Schönes wird schon dabei rauskommen. Oh Gott, und das jetzt springe ich vor allen Dingen so, weil eigentlich sind wir...
Nee.
Eigentlich sind wir dabei, dass sie sich das Leben nehmen wollen und sie greifen diese Platte von ihrem Vater, Billie Holiday, legen die auf und es passiert. Wir können sie ja mal hören und danach sagen sie uns vielleicht noch ein, zwei Sätze zu der Stimmung, die sie damals hatten, soweit sie sich erinnern können, ja?
Alles klar.
Gut.
Mann.
Ich war mein größter Feind, heißt Ihre Autobiografie. Das Buch ist erschienen im Brandstätter Verlag. Ich sag's nur deswegen, weil jetzt fast die erste Stunde schon rum ist. Und es ist nicht so, dass wir ja nichts Persönliches von Ihnen erfahren hätten. Wir haben nur tatsächlich die persönlichen Stationen, die dieses Buch hervorragend und sehr persönlich beschreibt, noch gar nicht beschritten, wenn man so will.
Das stimmt, ja.
Die gute Nachricht ist, wir verlosen 2 signierte Exemplare am Ende der Sendung und wir werden uns bis dahin irgendeine crazy Frage überlegen, die der Hörer richtig, die Hörerin richtig beantworten müssen. Und wir haben noch eine 2. Stunde ja jetzt, in der ich noch gar nicht weiß, wohin es uns treibt. Wir sind ja auch jetzt wie so Schwippi und Schwappi in so einem Schlauchboot auf der Nordsee, mal hier und mal da gelandet thematisch. Also vielleicht wird das ja in der 2. Stunde etwas stringenter. Mal gucken. Gut. Dann reichen Sie doch an dieser Stelle jetzt nochmal die Geschichte zu Billie Holiday nach. Ich habe eben schon gesagt, Sie hätten versucht, sich mit 10 zum ersten Mal das Leben zu nehmen. Mhm. Eine Freundin hat Sie gefunden und Ihren Vater, glaube ich, dazu gerufen.
Ja, ja. Ich habe immer ein bisschen auch gebraucht. Ich brauchte etwas, um meine Stimmung auch zu manifestieren. Und da war Musik auch immer wieder ein guter Motor für mich. Also das war egal, ob
im Guten wie im Schlechten.
Genau.
Ja, klar.
Exakt.
Der Verstärker.
Exakt. Und da wusste ich immer ganz genau, was ich zu tun habe. Und Billie Holiday, das war immer die konnte das sehr gut. Die Traurigkeit hat ja auch was sehr Umarmendes, was Schönes, was Warmes. Und die Stimme von Billie Holiday hat so viel Sehnsucht auch in sich. Und sie beamt dann auch irgendwie, also mich, in eine andere Welt. Und so war das auch, glaube ich, damals. Deswegen habe ich Billie Holiday aufgelegt. Ja, und dann kam diese Freundin, hat geläutet und ich bin aufgestanden und habe die Tür aufgemacht. Also das ist ein Zeichen.
Mit blutenden Handgelenken.
Ja, genau. Und ich glaube, das zeigt schon, dass ich nicht wirklich gehen wollte oder konnte oder wie ein kleines Kind eben auch schnell den Plan auch wieder vergisst. Ja. Also ich öffnete die Tür, sie kam herein, hat gesehen, was passiert ist und hat sofort meinen Vater angerufen. Der kam und hat gesagt, mein Gott, warum hat sie mir das angetan? Und ich will jetzt nicht meinen Vater vorwerfen, dass er damit auch den zweiten Selbstmordversuch von mir schon eingeläutet hat.
Weil er so viel Schuld auf Sie geladen hat damit, ein schlechtes Gewissen, dass Sie ihm nun...
Dies wieder Belastendes zufüge. Mhm. Aber nachdem ich dann selber irgendwann einmal Mutter wurde, habe ich schon kapiert, was das bedeuten muss. Um Gottes Willen, wie grauenhaft. Also ich bin froh, dass Julian so ein Sonnenkind war und ist.
Es ist schade, dass man als Person, die man jetzt ist, nicht die Person beschützen kann, die man war, wenn man so zurückkommt.
Ja. Aber das ist auch so etwas, dass ich, wie schön Sie das gesagt haben, ja, herrlich. trotzdem, glaube ich, hat man diesen Instinkt. Manche müssen dann auch gehen, dann sollen sie auch gehen. Das ist, es wird dann immer so tabuisiert. Deswegen habe ich das auch vor vielen Jahren auch öffentlich gemacht mit diesen Selbstmordversuchen. Ich finde, dass jeder hat das Recht auf seinen Tod, ja, auf seinen.
Das ist schon die Formulierung. Ich mag die Formulierung, sich das Leben nehmen. Ja. Ich mag das. Ich mag das ganz gern.
Und das kann man so oder so sehen. Also ob es aus einer Krankheit heraus ist, wie auch immer. Mhm. Ja, und ich finde das so anmaßend von der Gesellschaft, dass das nicht gut geheißen wird.
Jimi Hendrix spielen wir jetzt. Ja. Purple Haze, geben Sie uns ein kurzes Stichwort dafür.
Ah, Soldan hat mich auf eine andere Spur gebracht.
Oh. Das sagen Sie so, als würden Sie jetzt in diese frisierte Wiener Karre einsteigen aus dem Tatort. Soldan ist Ihr Ex-Mann, mit dem Sie fast um ein Haar die goldene Hochzeit, aber irgendwie passt das Wort goldene Hochzeit nicht zu Ihnen, verzeihen Sie mir.
Das geht Sie nicht aus.
Und da sind Sie rechtzeitig abgesprungen, Gott sei Dank. Wir haben jetzt noch eine Stunde mit Adele Neuhauser. Also bis gleich. Tschüss. So.
Radio 1. Hörbar Brust. Die Wiederholung.
15 Jahre gibt es unsere Sendung jetzt schon und ich kann mich nicht daran erinnern, dass jemals jemand Al Jarreau mitgebracht hat, obwohl ich glaube, dass ganz viele Menschen Al Jarreau gehört haben und auch bestimmte Erinnerungen damit verbinden. Und ich verbinde sehr viele Erinnerungen mit dem Song, der jetzt kommt, den Sie bitte ganz laut hören. Der ist nämlich wirklich schön. Er heißt I Do und mein Gast heute ist Adele Neuhauser. Waren Sie mit mir unterwegs?
Oh Mann. Es ist so großartig, wenn jemand etwas denkt und es dann auch noch umsetzen kann. Das ist unglaublich.
Und es zeigt, es ist so, ich habe gerade wieder gemerkt, ich habe jetzt die Musik laut gehört und, und ich habe auch Ihren Kopfhörer sehr laut gestellt. Ist es jetzt besser?
Ja. Ist es okay so? Ja, jetzt ist okay.
Das, was die Musik in einem auslöst, das ist, man kennt das, wenn man zu viel getrunken hat oder überhaupt einen schlechten Moment hat und dann irgendwie mal so Elektrolyte kriegt oder irgendwie an sowas.
Ne? Dass man, alles gut
dass
wird.
Dass man das Gefühl hat, so man spürt, wie irgendwas ganz Kräftiges in den Körper geschossen kommt. Wow. Und dass man, wow, das ist wirklich toll. Jeder hat so seine Songs und man kann das ja nie, ich werde nie wissen, ob wir das Gleiche empfinden bei einem Song, den wir beide lieben. Wir werden nur versuchen können, es mit Wörtern zu beschreiben und wir werden nicht mal wissen, ob wir diese Worte gleich belegen zum Beispiel. Ja?
Genau, aber ist das nicht großartig?
Ja.
Genau das ist das Schöne, dass jeder sein eigenes Ding damit hat, aber es ist verbindend und das ist das Großartige. Das finde ich so, diese Energie, die überträgt sich dann automatisch auf alle, also die ein Gespür dafür haben, ja. Und das finde ich so faszinierend. Ich bin völlig sprachlos.
Ja, hören Sie viel Musik?
Oh ja.
In welchen Momenten?
Immer. Also es gibt Momente, wo ich dann einfach wirklich Stille brauche. Also totale Stille, nämlich auch von mir. Also so. Dass mein Kopf dann auch aufhört.
Oh, interessant. Sagen Sie uns allen bitte, wie das geht. Ja, weil selbst der Schlaf beschenkt uns ja mit wirren Träumen. Also
das
wie,
ist richtig,
meditieren Sie? Oder? Nee.
Nein, also ich glaube, das kann ich gar nicht. Aber wo ich in eine Art Meditation gerate, ist beim Gehen.
Ach stimmt, Sie sind eine Schnellgeherin,
ja,
ne?
Ja, also ich mag das ist auch so, diese Energie, die ich aufwenden muss, um mich fortzubewegen und in einen guten, schnellen, wirklich schnellen Rhythmus zu kommen, ausladende Schritte und dann in der Natur, dann kommt so ein, das ist Meditation für mich, dann fällt alles weg, dann hör ich auf, irgendwann einmal zu denken und höre nur die Stimmen des Waldes. Ja.
Also auch alleine bevorzugt?
Unbedingt, ja, nein, weil genau das wäre ja dann kontraproduktiv, also in einem Gespräch. Es ist ja schön zu sprechen, ja, aber beim Gehen möchte ich gerne allein sein.
Erzählen Sie nochmal mit Ihren Worten die Geschichte, die Begegnung mit dem Hirschen? Die fällt mir dazu gerade ein.
Oh ja, Das war, also das werde ich nie vergessen. Nie, nie. Ich war mit meinem Mann und Sohn und mit einer befreundeten Familie in Kärnten in den Alpen. Und wir waren da auf einer Hütte und ich wollte dann irgendwann treibt's mich immer auf den Gipfel hinauf. Ich muss dann hinauf. Und ich wollte da hoch und habe gesagt, Freunde, gehen wir da hinauf, hey. Es war irgendwie plötzlich so stille und dann überhaupt nicht, dann haben sie weitergequatscht, also keiner wollte mit mir gehen. Okay, gut, dann gehe ich alleine. Und dann wusste ich aber nicht genau wie und so. Und da Hüttenwirt gefragt, wie kommt man da hinauf? Hat er gesagt, Moment, da gehen Sie da. Ah, na Quatsch, ich gebe Ihnen meinen Sohn mit, gehen Sie mit dem, der kennt sich aus. Super, okay, gehen wir. Also ich gehe los, er mehr mit mir. Und ich merke dann so immer wieder, hallo, wo ist er denn eigentlich? Der fällt zurück, war Taxifahrer, der war keine Kondition mehr, so irgendwie. Und hat immer so gewunken voraus. Naja, einfach nur so weiter. Und man sagt, na Mensch, da hätte ich auch alleine gehen können. Und dann kamen wir da oben an und ja, dann war ich also förmlich in einem Rausch des Gehens. Und dann sind wir dann noch weiter marschiert, weil ich einfach nicht aufhören wollte. Und plötzlich zupft er mich dann doch hinten an der Jacke und hindert mich am Weitergehen. Und plötzlich sehe ich, Halleluja, da steht ja ein Riesenhirsch. Bist du deppert?
Wie weit entfernt war der?
Also, 5 Meter, 5, 6 Meter, sowas. Von, wow. Boah, so ein Riesenviech. Also ich wusste gar nicht, dass die so groß werden können. Und er hat mich angesehen. Er hat mir in die Augen geschaut. Ich konnte nicht mehr atmen. Ich habe die Luft angehalten. Und man dachte, wenn der jetzt nicht bald weitergeht, ersticke ich.
Aber es war auch erhebend. Also hat sie naja. Keine Angst oder was? Oder was ist, war so ein, was ist das für ein Moment gewesen?
Das war eine Begegnung der dritten Art irgendwie so. Es war so, ich war, plötzlich habe ich verstanden, was Natur wirklich ist. Weil, wie oft sieht man so ein Tier in freier Wildbahn, ja, so knapp vor dir. Dann hat er mich angeschaut, hat den Kopf leicht zu der Seite geneigt. Und dann ist er ganz stolz, bumm, bumm. Bumm, weggegangen. Der Boden bebte unter mir. Das war, ich war so erfüllt und irgendwie, ja, Begegnung der dritten Art. Ich war ewig, viele Stunden, wir waren, weiß ich nicht, 6, 8 Stunden waren wir da unterwegs, kam zurück und Soltan war völlig aus dem Häuschen, weil er dachte, mir wäre was passiert. Und ja, mir ist auch was passiert.
Sie waren total geflasht, ja.
Ja, ja. Total. Das werde ich nie vergessen. Mhm.
Und Sie haben es jetzt mit der Natur erklärt, was eine gute Erklärung ist und was eigentlich auch schon reicht. Solche besonderen Momente, die man manchmal auch allein erlebt, die müssen nicht immer so groß sein. Das können auch kleine Sachen sein, aber die einem so begegnen, können auch als Gottesbeweis subjektiv ausgelegt werden.
Im Grunde, ja. Ja.
Ich fand es interessant, weil die Äußerungen, die Sie in diese Richtung getätigt haben, die widersprechen sich manchmal so ein bisschen, was auch nicht ungewöhnlich ist.
Ja,
man weiß es nicht.
Naja, so. Weil ich nicht glauben kann an diesen einen Gott. Ja, das ist etwas, das ich hätte es gerne. Ich hätte es gerne gehabt. Das ist ja auch für viele Menschen auch eine Rettung gewesen.
Sie haben auch mal, ich will Sie jetzt gar nicht auf Teufel komm raus zitieren, um irgendwas zu widerlegen oder zu belegen, ja. Aber Sie haben der Süddeutschen Zeitung in diesem Jahr mal gesagt, trotzdem kam in meinen schwärzesten Stunden immer etwas Göttliches ins Spiel, eine Kraft, die mir gezeigt hat, dass mein Leben nicht nur in meiner Hand liegt, dass es noch nicht zu Ende gelebt ist.
Ja.
Ist das Wort, das Göttliche, haben Sie das benutzt, weil es das am besten beschreibt oder weil Sie eine Ahnung haben, dass es vielleicht doch in Ihrem Leben eine Rolle spielt?
Beides wahrscheinlich, weil es nichts Mächtigeres gibt in unserem Sprachgebrauch, glaube ich, als das Göttliche. Also dieses. Aber was ich da gespürt habe auch, ist das Göttliche in uns. Ja, also das ist nicht, dass es außen ist, sondern dass es in uns ist, dass etwas gelebt werden muss. Ja, gelebt werden will, ja, dass du da gar nicht gegen dich handeln kannst, dass du da getrieben bist auch. Getrieben ist immer so negativ besetzt.
Das ist passiert, aber das ist passiert.
Genau,
ja?
genau.
Musik?
Musik.
Mal gucken, was wir...
Ja, jetzt haben wir nichts Göttliches, gell?
Ah, schade.
Ja, das ist irgendwie...
Was wir haben Louis Louis, The Kings.
Ja, na gut, das ist, ich meine, man kann ja ein bisschen tanzen dazwischen. So.
Wofür steht denn das Lied in Ihrem Leben?
Nee, das waren so die Momente, wo wir in Polen gelebt haben, mein Ex-Mann und ich, Soldan.
Und Ihr Sohn? Und Sie haben in einer ehemaligen Bahnhofsgaststätte gelebt.
Ja, Bahnhofsrestauration. Mhm. Stand auch noch obendrauf Restauration. So ein untypischer Backsteinbau für Bayern, also untypisches, ja. Und da waren auch viele Freunde, gute Freunde, tolle Freunde. Und wir haben viele Partys gefeiert, also viele Feste, einfach so Partys, das klingt immer so komisch. Nein, wir sind zusammengekommen und dann irgendwann war der Punkt soweit, jetzt wird getanzt, Freunde. Und da waren Kings. Kings waren einfach da. Ja.
Frau Neuhäuser, was machen wir nur mit Ihnen? Weil ich komme ja, wir sind ja immer noch nicht. Wir überall hingeraten. Ja. Mann. Aber nochmal, beruhigend ist, wer Ihrem Leben wirklich oder wer Ihnen Schritt auf Tritt. Ja, ne? Wenn man so manche Sachen so häufiger hintereinander sagt, dann kommt es einem total komisch vor. Das Wort Banane zum Beispiel. Wer also Ihnen folgen möchte, der hat die Gelegenheit dazu, das in Ihrer Autobiografie zu tun. Erschienen im Brandstätter Verlag. Wir werden auch zum Ende der Sendung hin zwei Exemplare verlosen. Ich springe jetzt einfach weiter.
Ja.
Und zu einem Punkt, der mich auch interessiert. Sie haben viele Preise gewonnen, aber fünfmal, glaube ich, bislang die Romy als die beliebteste. Und jetzt ist es egal, ob Seriendarstellerin, Filmschauspielerin, was auch immer. Beste ist das eine. Sie sind super gut und beste bestimmt, aber beliebteste bedeutet ja auch, impliziert auch, weiß ich nicht, eine Verantwortung?
Naja gut, die habe ich so oder so. Also ohne diesen Preis auch. Ja, das ist
Wieso haben Sie die? Für wen?
Ich fühle Verantwortung, weil ich ja möchte, dass Menschen mit mir fühlen und die Geschichte mit mir durchgehen. Und da fühle ich mich verantwortlich, sie in ihren Emotionen nicht zu betrügen. Ja.
Mhm.
Und dass ich so wahrhaftig wie nur möglich bin. Das fordere ich von mir. Das möchte ich.
Darf ich noch mal was dazwischen fragen? Wir haben vorhin schon ganz kurz von Projektionen gesprochen. Mhm. Ich habe, als ich anfing, ein bisschen über Sie zu lesen, dass Sie so beliebt sind, das war mir schon klar. Klar. Da bin ich jetzt mal von mir auf andere, habe ich geschafft. Okay. Nein, das ist einfach so. Ja, das ist eine schöne Sache, wenn man Ihren Namen nennt. Und die meisten sagen, oh ja, oh, die mag ich richtig gerne. Und das ist ja was ganz, ganz Tolles, zumal es gibt ja viele Schauspielerinnen, die sind sehr jung, sehr erfolgreich und je älter sie werden, desto mehr beklagen sie sich, dass sie keine passenden Rollen kriegen, dass sie auch wirklich arbeiten müssen und dass sie also im Sinne, um ihren Lebensunterhalt bestreiten zu können, dass das wirklich hart ist. Ne? Ja. Also so die Vorstellung davon, wie Schauspieler leben, auch in Deutschland, ist eine verzerrte. Ja, es gibt 5%, die davon gut leben können und die anderen müssen zusehen, dass sie irgendwie unterstützt werden, dass sie genug Drehtage pro Jahr haben, damit sie, wenn mal 2 Jahre gar nichts ist, irgendwie wiederum Unterstützung bekommen vom Staat oder so. Es ist wirklich eine harte Sache. Und bei Ihnen ist es schön zu beobachten, dass Sie haben auch viel gekämpft, Sie haben viel Theater gespielt, Sie haben aber auch zwischendurch gekellnert. Sie haben auch bei Edeka anschreiben lassen, wenn es nicht anders ging.
Genau.
Ne? So. Ja. Und Sie sind jetzt Sie haben jetzt einen guten Lauf. Und man hat einfach das Gefühl, ich könnte mir jetzt gar nicht vorstellen, was da jetzt kommen sollte, dass das jetzt aus diesem Schwung wieder rauskommt. Ich glaube, das geht jetzt so weiter.
Ja, schön, dass Sie das sagen.
Na, wir gucken mal. Also ich kann es mir vorstellen, weil viele einfach auch Ihnen diesen Sympathiebonus geben und das Gefühl haben, Ihnen sehr nah zu sein. Und ich habe überlegt, als ich dann anfing, das Buch zu lesen, ist dieses Buch auch deswegen eine Offensive, um sich vielleicht auch von den Projektionen zu verabschieden, die andere haben könnten? Denn das ist ja auch so eine Sache, ne? Wie bin ich und was denkt ihr von mir?
Ja, genau. Also man hat von mir so immer den Eindruck, dass ich wahnsinnig tough und cool und
was Sie ja auch sind.
Ja.
Man ist ja nicht nur das eine.
Ja, das stimmt, das stimmt. Aber also ich habe jetzt schon einige Reaktionen auf das Buch bekommen und sie waren verblüfft, was ich durchgangen bin. Mhm. Ja. Nur glaube ich, dass jeder Mensch eine Biografie hat, die erstaunlich ist. Also jeder wird, auch wenn er so ein bisschen in sich hineinhört, wird sagen, das kenne ich mit dem Feind.
Also mit dem Feind in sich selbst.
In sich selbst, man steht sich im Wege. Und man hat, ich habe unter viel Minderwertigkeitskomplex gelitten und habe mich geschämt für unsinnige Dinge. Also auch einfach nur, wenn ich durch einen Raum gegangen bin, habe ich mich geschämt. Warum auch immer, keine Ahnung. Aber so war das halt. Und ich wollte jetzt nicht aufräumen mit dem Bild. Also Freunde, ich war ein armes Häufchen Elend oder so. Mhm. Darum geht's gar nicht, sondern es ging mir darum, ja, ein nicht so dieses kompakte Leben, das man eben so von einem Schauspieler hat, der erfolgreich ist, verdient wahnsinnig viel Kohle, hat überhaupt keine Probleme mehr, so dieses seltsame, plakative Bild. Das wollte ich irgendwie aufräumen. Ich bin ein Mensch, der, ja, wie jeder andere auch, seine Ecken und Kanten und seine Probleme hatte mit sich selbst. Aber ich wusste auch nicht, was das Resultat sein wird am Ende dieses Buches. Das wusste ich nicht, dass ich mich jetzt plötzlich, ja, seltsamerweise so komplett und so zufrieden empfinde. So. Das klingt jetzt schon fast esoterisch, ja.
Nein, das klingt beneidenswert, das klingt schön.
Ja.
Und leider müssen wir schon, also was heißt leider, es ist ja, ja toll, dass wir immer Musik spielen zwischendurch.
Ja.
Manchmal ist es eine Bremse, aber wir haben ja noch eine halbe Stunde. El Raton.
Ja.
Was ist denn das?
Das ist Santana, hey, wow, das ist so ein cooler Song. Ich bin, mein Bruder lebt auf Mallorca, ist verheiratet mit einer Mallorquinerin.
Er ist Maler,
Peter Macon, ein wunderbarer Maler. Josefina Pino ist seine Frau, eine Mallorquinerin, eine wunderschöne und auch Malerin. Und ja, ich habe diesen Song bei ihnen gehört und wenn ich ihn spiele, dann bin ich bei ihnen.
Aquí está, con el Pony All Stars, la estrella de la canción puertorriqueña y de Latinoamérica, Cheo Feliciano.
Wo auch immer Sie jetzt gerade stecken, zu Hause, unter der Decke, beim Spazierengehen, weil Sie die Radio 1 App runtergeladen haben und wir Sie durch den Wald begleiten beispielsweise. Eine fürchterliche Vorstellung für meinen Gast, Adele Neuhauser, die am liebsten allein, in Ruhe und sehr schnell geht. Also wo auch immer Sie gerade sind, im Stau, in einer anderen Stadt, in einem anderen Land, in einer anderen Dimension. Es ist jedenfalls schön, dass Sie eingeschaltet haben. Eine halbe Stunde haben Sie jetzt noch mit Frau Neuhauser gemein, wenn man so will.
Gut.
Wir können jetzt mal, Sie können sich jetzt aussuchen. Gehen wir in Ihre Kindheit, gehen wir in Ihre Jugend, gehen wir in die Berufsanfänge oder gehen wir in das Berufliche hier und jetzt? Ich bin zu allem bereit.
Oh, wow. Ja, Kindheit haben wir ja schon ein bisschen geredet, oder?
Kaum. Also in Athen zur Welt gekommen, das kann man ja sagen. Die Liebesgeschichte ihrer Eltern ist auch schon so ein Zickzack, dass sie eigentlich aufschreiben müssten, um daraus ein Drehbuch zu machen. Und
ja,
das Beste daran ist, trotzdem es ja traurig ist, denn sie haben ihre Eltern in einem Jahr, vor gerade mal 2 Jahren verloren.
Ja.
Könnten sie eigentlich ein gutes Drehbuch darüber schreiben, oder?
Das ist allerdings richtig, ja. Ich habe mir das auch beim Schreiben, habe ich mir gedacht, mein Gott, wie aufregend sind schon nochmal die Biografien meiner Eltern, ja. Dass man sich verliebt, meine Mutter 16 und mein Vater, wie alt war er?
28. Wo haben die sich eigentlich kennengelernt?
In Wien. Mein Vater ist zwar in Griechenland aufgewachsen, auf Syros, auf der Hauptinsel der Kykladen, und ist da ein richtiger Inseljunge gewesen, so wie man sich so vorstellt, so ein richtiger griechischer Lausburger.
Er hat Hühner.
Ja.
Das ist toll.
Ist das nicht eine tolle Geschichte? Er hat Hühner mit Uso getränkt, dem Brot gefüttert und die torkelten dann wie die Mann durch die Gegend.
Das hat sowas von Wilhelm Busch, finde ich. Und schon deswegen.
Aber da ist mir, sehen Sie, mir ist, nachdem ich mit dieser Biografie unter Anführungszeichen fertig war, sind mir dann so viele Geschichten noch eingefallen, wie zum Beispiel, die ich nicht geschrieben habe, auch über meinen Vater. Er war ein, wie fast jedes Jahr bei uns in Polling Weihnachten feiern. Und wir waren eine große Gruppe und saßen an dem Tisch und wir hatten so einen weißen Kater, Pezi hieß der. Ein sehr intelligenter Name, gell, Pezi. Und
ich hatte mal einen Babymammut, der Pezi hieß.
Ja,
Sie erinnern sich.
Ja, genau, okay. So süß. Und dann hat er so mit dem Korken, mit so einem Korken hat er mit der Kerze so herumgespielt und hat den PC auf dem Schoß gehabt.
Der Kater
so.
Hat gespielt oder der Vater?
Der Vater hat mit dem Korken.
Ach, so der Vater hat mit dem Korken
Flaschenkorken
gespielt.
Hat er mit der Kerze so herumgetan und der PC saß auf seinem Schoß. Und plötzlich drehte sich PC um und hat einen schwarzen Bart aufgezeichnet. Und Augenbrauen hat er gemalt. Die ganze Gruppe hat so schallend gelacht. Und PC war stinksauer. Papa, der ist sauer. Wow. Und wir haben immer schon gesagt, bitte hört auf, schaut ihn nicht an. So kindisch ist mein Vater bis zum Schluss gewesen. Ja, ja gut. Jetzt habe ich schon wieder nicht aus der Kindheit erzählt. Ich springe immer und das mache ich auch in meinem Buch.
Ja, Sie müssten richtig geführt werden. Das wäre schön, wenn Ihnen eine Journalistin oder eine Moderatorin gegenüber sei, die Sie so ein bisschen an die Hand nehme.
Ja, so ein bisschen, aber ein bisschen stringent. Ja,
ja, absolut. Ja, ja, schade. Also wir könnten wieder Musik... Lassen Sie uns... Wir haben ja danach noch einen Gesprächspart.
Okay.
Wir spielen jetzt Musik und nehmen uns ganz fest vor, dass es danach...
Dann einfach nur geredet wird.
Nur diesen einen Part gibt, der so nach System klingt.
Ja, alles
gut.
Klar.
Was haben wir denn jetzt? Wir spielen Tong von Perro Perro.
Jawohl.
Und das ist Ihr Sohn.
Ja, das ist mein Sohn an der Gitarre, auch Gesang.
Stellen Sie ihn uns doch mal vor.
Julian Adam Peusch und Valentin Schuster am Schlagzeug sind zusammen Perro Perro. Heavy Metal, geniale Band, geniale Musik. Hören Sie rein.
Nein. Das ist nicht? Zu wenig. Nein, wir müssen Ihren Sohn noch, ja. Wir haben über Ihren Sohn kaum gesprochen.
Na gut, okay, dann muss ich doch ein bisschen ausholen.
Sie sind sehr jung Mutter geworden.
Ich bin, jung, über 28. Das
ach so,
ist,
nee,
ist
dann
okay.
Habe ich mich verrechnet.
Nein, meine Mutter ist jung Mutter geworden, mit 16. Aber nein, Julian kam, also wie ich war 28, 87 ist er geboren, er ist jetzt 30. Mit 5 Jahren hat Soltan ihm eine Gitarre in die Hand gedrückt. Soltan war früher, also mein Ex-Mann, auch Rockmusiker und die Gitarre war sein Instrument, also lag es nahe, Julian kriegt eine Gitarre. Und er hat bis heute diese Gitarre in der Hand und spielt sie genial. Und ja, er war anfänglich sehr von mir beeinflusst, weil ich Jazz so liebe. Und so kam die Konstellation Edi Nulz zustande, die Band Edi Nulz, Julian an der Gitarre, Valentin Schuster am Schlagzeug und Sigmar Brecher an der Bassklarinette. Aber jetzt geht's um Perro Perro. Julian hat dann irgendwann einfach die Lust gehabt, ein bisschen Gas zu geben, so richtig Gas zu geben. Und das tun sie.
Radio 1, die Hörbarust, heute mit der Schauspielerin Adele Neuhauser. Bitte schicken Sie uns eine E-Mail, wenn Ihnen danach ist, hörbar@radio1.de, wenn Sie eines der beiden signierten Bücher von Adele Neuhauser gewinnen möchten. Dann müssen Sie diese ganz komische Frage, die mir immer blöder vorkommt, je häufiger ich sie wiederhole.
Nein, die ist nicht blöd.
Richtig beantworten. Also, worum ging es oder mit was hatte Adele Neuhauser in ihrer Kindheit Kontakt? Hat sie Mikroorganismen gezüchtet, hatte sie für 3 Jahre einen Zwergpudel, hatte sie einen Babymammut in Pflege oder lief im Garten eine Riesenschildkröte herum. Schicken Sie die richtige Lösung an hörbar@radio1.de und bitte auch Ihre Telefonnummer und Ihre Adresse dazu schreiben. Herzlichen Dank. Stimmt es, dass eine Ihrer ersten und vielleicht sogar Ihre erste Rolle, Fernsehrolle 1978 bei Kottan ermittelt war?
Ja.
Wie schön ist denn das?
Ja, wie schön ist denn das? Unglaublich. Also ich habe jetzt vor kurzem erst, es ist glaube ich jetzt wieder gelaufen oder läuft immer wieder, hat irgendjemand das abfotografiert und mir das Foto geschickt. Ich habe mich kaum erkannt.
Wahnsinn. Das war das erste Mal, dass ich, da musste man auch darauf hingewiesen werden sozusagen, dass es sowas gibt. Ne? Ja. Das wurde nicht, ich meine, es war ein komplett anderes Zeitalter, wenn man so will. Absolut. Ja, die Mediennutzung war eine ganz andere, die Promotion war eine ganz andere. Ja. Und Kottan, weiß ich noch, war das erste, ich will es nicht subversiv nennen und auch nicht anarchistisch, aber es hat von beidem etwas. Es war ganz, ganz ungewöhnlich.
Ah, absolut.
Ja.
Das war subversiv. Das war, das war total drüber und daneben. Also das wurde dann immer ärger auch, aber die Anfänge waren auch schon so unglaublich, unglaublich. Ja, da war ich dabei, mit 16. Mit 16 meine erste Fernsehrolle da. Wow, eine Schülerin natürlich, die denunziert die anderen Schüler. Ja,
klar. Selbstverständlich.
Ja klar, natürlich. Negativ besetzt von Anfang an.
Nein, jetzt läuft's gut. Was machen Sie jetzt gerade? Es gibt diese eine Serie, die wir hier in Deutschland leider nicht sehen können, obwohl sie auch tatsächlich in ganz viele Länder auch verkauft wurde, die sehr erfolgreich ist. 4 Frauen und ein Todesfall. Und das ist so Ihre... Ich habe es vorhin in der Bio, haben wir es so die Durchbruchrolle genannt. Es gibt bestimmt ein schöneres Wort dafür, aber...
Das ist die Rolle gewesen, die mich ja auf der eine Weise so sichtbar gemacht hat, wie bisher noch nicht und bislang noch nicht.
2005 ging es los.
2005, wir haben 2004 zu drehen angefangen, 2005 ausgestrahlt. Und was es auch noch hatte, war, ich habe mich immer gefragt, weil es ein sehr mühsamer Weg war für mich, vor der Kamera zu spielen. Ich kam ja vom Theater und ich habe auch immer sehr kraftvolle Rollen gespielt und großes Drama, natürlich aus Griechenland stammend, große Tragödien auch und so. Und ich wurde immer vor der Kamera ein bisschen weniger, bis ich das Gefühl hatte, na bitte, dann tut's mich doch gleich raus, weil jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich tun soll. Mhm. Und irgendwann habe ich aber Gérard Depardieu gesehen auf der Kinoleinwand, wie er gespielt hat, Cyrano de Bergerac. Und da habe ich gedacht, verflucht nochmal, das geht doch. Es geht doch. Man kann groß vor der Kamera spielen, man muss es nur zu nehmen wissen. Und ich hatte dann mit dieser Julie Zirbner, dieser seltsamen, verwitterten Großbäuerin, eine freche Person, die mit dem Gewehr durch die Gegend rennt und in den Wohnzimmern von irgendwelchen wildfremden Menschen steht und die Leute verhört, Hobbyermittlerin da so. Ja, habe ich plötzlich das Gefühl gehabt, ey, ich kann Theater vor der Kamera spielen. Mhm. Also das war so ein Aha-Moment. Und dann auch noch mit diesem österreichischen Idiom.
Was ja, wunderbar. Es macht so viel Spaß und ich ärgere mich so, dass man es wirklich extrem selten
zu sehen kriegt. Das ist schade.
Ja. Das ist wirklich schade. Wir können diese Sendung unmöglich beschließen, ohne über Bibi kurz zu sprechen.
Das stimmt.
Auch das ist nämlich so eine Rolle.
Ja.
Das müssen Sie uns Deutschen jetzt hier sozusagen zugestehen, die wir Sie vielleicht erst in dieser Rolle entdeckt haben.
Ja.
Ich fand Sie ja gut als Mutter von Florian Mark. David Fitz,
ja.
Mark Oliver in Dr. Diary.
Genau.
Oh, wunderbar, wunderbar, wunderbar. Aber da ich weiß, als Sie da auftauchten, dachte ich, die kenne ich doch, die ist gut. Ich weiß aber nicht, warum ich Sie da schon kannte, denn den Tatort gab es da noch nicht. Das war vor dem Tatort.
Genau.
Also vor ihrer Rolle.
Ja.
Egal, zurück zu Bibi, weil die müssen wir jetzt nochmal kurz besprechen. Sie haben an dieser Rolle, die wurde Ihnen auf den Leib geschrieben, was schon mal gut war. Mhm. Was schon mal gut war. Ich versuche jetzt auch langsam mir so ein bisschen
anzugleichen.
Idiom.
Ja.
Ich kann das nicht. Aber Sie haben eine Bibi-Bibel geschrieben für die verschiedenen Drehbuchautoren. Es ist ja nicht immer nur einer dran, sondern das schreiben ja verschiedene Leute dann die Drehbücher.
Ja.
Und diese Bibi-Bibel ist eine gute Idee, um diese Figur nicht mit der Zeit zu verwässern.
Das ist richtig. Es ist dann doch leider ein bisschen zu schnell gegangen, dass die arme Bibi so schnell genesen ist.
Sie war Alkoholikerin.
Alkohol. Genau. Und das habe ich ein bisschen bedauert, natürlich. Also als Schauspielerin ist es faszinierend, so eine... angekratzte Persönlichkeit zu spielen. Also sie ist gesundet. Aber ich habe diese Bibel geschrieben auch, weil ich vermeiden wollte, dass wir erstens ein Paar werden.
Der Moritz Eisner und
Moritz, Moritz Eisner und Bibi Fellner. Weil ich so bestimmte Merkmale an dieser Frau einfach halten wollte. Das gelingt nicht immer jedem Autor, weil... man hat dann doch immer bei Frauen immer so das Gefühl, sie müssten doch...
Gefälliger sein?
Ja, gefälliger sein und irgendwie mütterlicher sein und was weiß ich alles. Aber ich wollte so ein weiblicher Schimanski sein. Ich wollte ein bisschen mehr dagegen sein. So.
Ich bin froh, dass Sie kein weiblicher Schimanski sind, weil das ist Schimanski. Sie haben sich eine eigene Nische erspielt.
Danke.
Und das sage ich nicht, um Ihnen jetzt, ja. oder ich sage es jetzt Gott sei Dank am Ende der Sendung, da geht es einfacher. Aber ich kann Ihnen als Zuschauerin versichern, dass Bibi gesundet ist. Weiß ich nicht. Ich habe jedes Mal wieder ein bisschen Schiss, dass sie einen Flachmann aus dem Handschuhfach zieht.
Das
wirklich.
Ist gut so.
Die ist nach wie vor...
Grenzgängerin, ja.
Ja, also ich vertraue ihr als Person. Sie ist integer, sie hat ein gutes Herz. Ich weiß, dass sie verwundbar ist.
Ja.
Und ich weiß, dass sie sich anstrengt, auch das alles gut zu machen. Aber ich sehe, wie schnell die Dinge sie aus der Bahn werfen. Und insofern ist es euch als Team jedenfalls sehr gut gelungen.
Gott sei Dank, das beruhigt mich sehr, dass Sie das sagen, aber trotzdem werde ich aufpassen.
Passen Sie bloß auf. So, jetzt haben wir noch 1,5 Minuten für eine Verabschiedung und für eine Abmoderation.
Ja, schon wieder vorbei.
One Note Samba. Steht, Sie gucken so komisch, das haben Sie mitgebracht.
Ja.
Warum?
Komisch,
gucken
dass
Sie
es
so
am Ende steht. Oh, es ist okay.
Das können wir jetzt nicht mehr, oder wir fangen ganz von vorne an.
Lass uns bitte die Speisekarte von oben wieder durchsehen. Nein,
Was essen Sie gar nicht? Essen Sie jetzt nach Ihrer Begegnung mit dem Hirsch kein Wild mehr zum Beispiel?
Ach Quatsch, nee, ich esse schon. Klar.
Oh, Sie sind ein Teufel. Wirklich?
Na klar.
Ich esse auch Menschenfleisch, obwohl mir täglich Menschen begegnen.
Naja. Nicht jeden würde ich fressen. Nee.
Nee. Also warum jetzt dieser Song? Leider am Ende.
Nein, das macht nichts. Nein, warum dieser Song? Damit habe ich Soltan immer wahnsinnig gemacht.
Im Positiven?
Eher im Negativen, weil er gesagt hat, ach Gott, immer dieses Samba, dieses Weichspiel.
Für so einen Musiker ist das wahrscheinlich sowas wie Mutzak, sowas wie Hintergrundmusik, Fahrstuhlmusik, sowas.
Ja, Gott, wie kann man sich sowas nur anhören? Aber ich liebe Samba, ich liebe Bossa Nova, ich liebe Brasilien.
Mhm. Ich glaube, ich weiß, warum der Soldan so böse geworden ist, weil es so eine Phase gab vor 20 Jahren, wo es unglaublich viel Bossa gab.
Ja.
Ne? Also da war tatsächlich so dieses Easy Listening kam hoch und überall waren diese Rhythmen,
Lounge,
so dass man
Lounge
ja,
Musik.
Ganz genau. Ja. Man muss dann auch zusehen, dass man sich diese Musik schützt so ein bisschen, ne? Dass man sie dann eben nicht immer hört, dass
Richtig.
Man sie noch hören kann.
Irgendwann. Richtig.
Ja, Mensch, vielen Dank. Wir behalten Sie im Auge.
Okay.
Und Sie schalten hoffentlich nächsten Sonntag spätestens wieder ein. Ich meine, Sie hören die ganze Zeit Radio 1, davon gehe ich mal aus. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Wenn Sie jetzt zu spät eingeschaltet haben, haben Sie die Möglichkeit, diese Sendung als Podcast zu hören. Diese und auch noch ganz andere mit Helge Schneider, mit Anke Engelke und. Also mehr als 50 Sendungen warten darauf, von Ihnen nochmal angehört zu werden, wenn Sie das möchten. Wir hören uns nächsten Sonntag spätestens wieder. Vielen Dank, Frau Neuhauser, dass Sie da waren.
Danke, tschüss. Hat viel Spaß gemacht.
Tschüss.
Danke.
Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.
Radio 1. Hörbar Rust.